und herzlich willkommen zum Mut für Mütter Podcast, der Sendung für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Ich bin Heidi Duda, Buchautorin, Coach und Gründerin von Midlife Boom. Ich zeige dir Wege auf, wie du dem Gefühl der Hilflosigkeit im Alltag oder auch im Familiengericht Lebewohl sagen kannst und endlich wieder in deine Stärke kommst, damit du zum Leuchtturm für dein Kind wirst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst oder sogar zuschaust. Ich habe hier heute zu Gast wieder Birte Strack, Rechtsanwältin im Familienrecht und bereits als Rechtsanwältin schon 16 Jahre tätig. Hallo, liebe Birte, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo, Heidi.
Ich möchte noch vorher ein paar Worte auch über dich erzählen und den Zuschauerinnen und den Zuhörerinnen auch gerne vorstellen, wer du bist. Denn die wenigsten dürften dich noch von einem anderen Interview kennen. Für euch, die Birte ist ehrenamtlich unter anderem auch im Deutschen Juristinnenbund tätig und dort spezifisch oder spezialisiert auf die Themen Unterhaltsrecht, Gewaltschutz, auch Kindschaftssachen. Und sie arbeitet zusätzlich noch ehrenamtlich in einem Verein, der sich mit Themen rund um den narzisstischen Missbrauch beschäftigt. Und dieser Verein hat sogar auch wohl bundesweit, wenn ich dich richtig verstanden habe, Selbsthilfegruppen. Also du bist definitiv vom Fach. Du bist definitiv jemand, die sich auskennt im Familienrechtssystem in Deutschland. Und ich freue mich jedenfalls, dass du jetzt schon zum zweiten Mal wieder bei mir bist. Wir hatten ja beim ersten Gespräch, so viele Themen. Also ich könnte Stunden mit dir reden. Aber heute sprechen wir hauptsächlich über das Thema Wechselmodell. Das Thema ist durchaus ein spezifisches und ich möchte natürlich auch gerne von dir auch so eine Art Gegencheck haben, inwiefern ich in meiner Filterblase nur schwarz-weiß sehe und freue mich dann auch entsprechend, wenn wir im Laufe dieses Gesprächs herausfinden, wie es sich tatsächlich verhält. Ja, aber auch, dass wir trotzdem gemeinsam erarbeiten, wo die wunden Punkte sind und was vor allem jetzt meine Community, Mamas mit einem toxischen Ex-Partner, auf die ich natürlich jetzt spezialisiert bin, was diese Frauen machen können, jetzt gerade auch rund um das Thema Wechselmodell. Und da habe ich mir natürlich einige Fragen überlegt, die wir jetzt hier einfach so in unserem Gespräch aufgreifen werden. Bevor wir aber damit einsteigen, möchte ich trotzdem für all die Mamas, die noch nie zuvor gehört haben von dem Thema Wechselmodell oder beziehungsweise die überhaupt jetzt keine Ahnung haben, was das ist, möchte ich gerne vorab noch eine kurze Erklärung abgeben. Also prinzipiell gilt ja, dass auf meinem Kanal ganz viele Videos und auch Blogartikel zum Thema Wechselmodell gibt und auch meine Haltung dazu als Coach für Mütter mit toxischen Ex-Partnern. Und da kann man sich noch so richtig schön tief einlesen und einhören. Aber jetzt so mal generell möchte ich kurz noch mal ausführen, wo das Wechselmodell einzuordnen ist. Also das Wechselmodell ist in erster Linie ein Umgangsmodell von insgesamt dreien, die jetzt wesentlich sind. Ein Umgangsmodell wird normalerweise nach einer Trennung und Scheidung von Eltern vereinbart. Also wie soll jetzt das Kind, in welchem Rhythmus soll das Kind jetzt jeweils immer Umgang haben zum Umgangselternteil? Und wir unterscheiden da in der Regel drei. Das ist einerseits das klassische Residenzmodell. Das gibt's, glaube ich, schon seit Urzeiten. Da ist es normalerweise so, dass das Kind jedes zweite Wochenende klassischerweise zum Umgangselternteil wechselt und wenn es je nachdem, wie es dann halt schon entsprechend passt, auch von der Entfernung her, direkt nach der Schule, Freitagnachmittag zum Umgangselternteil geht und am Montagmorgen gleich dann zur Schule oder zum Kindergarten. Dann gibt es noch das Wechselmodell und im Wechselmodell ist es tatsächlich so, dass dann das Kind wirklich zu gleichen Teilen Zeit und Umgang hat mit beiden Elternteilen. Also jeweils 50 zu 50, also 50% bei dem einen Elternteil ist und dann 50% beim anderen. Es kann auch 60 zu 40 sein, da gibt es ja verschiedene Spielregeln. Und tatsächlich ist es so, dass da das Kind wechselt zwischen den einzelnen Wohnungen der Eltern. Dann gibt es noch ein drittes Modell, das ist aber so selten oder relativ unüblich. Das ist das sogenannte Nestmodell. Das ist eigentlich ziemlich schön für ein Kind, weil das Kind bleibt dann in der elterlichen Wohnung, in einer Wohnung, in der Nestwohnung und die Eltern wechseln. Ja, das ist aber auch zugleich natürlich auch das teuerste Modell, weil man braucht drei Wohnungen und die Eltern wechseln dann. Das Nestmodell ist sicherlich ein Konstrukt, was sich hauptsächlich für die Eltern lohnt oder beziehungsweise was Sinn macht, wenn die Eltern sich nach der Trennung noch gut verstehen. Also wenn die sehr freundschaftlich auseinandergegangen sind und wenn die Kinder von beiden Elternteilen gleich, also wenn da beide in die gleiche Richtung schauen und da das Kindeswohl über alles stellen. Also das ist definitiv eins der selteneren Modelle, kann ich definitiv nicht empfehlen. Aber das Wechselmodell ist jetzt das, worum es auch heute geht. Ja, also die Tatsache, dass man sich auf ein Umgangsmodell einigen soll oder diskutiert mit einem Ex-Partner, der toxisch ist, also mutmaßlich gegebenenfalls eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, was wir ja alle nicht wissen oder beurteilen können, sondern nur in dem Verhalten, wie der Mann sich zeigt. So, und jetzt haben wir die Situation direkt nach der Trennung. Es muss ein Modell gefunden werden. Und da kommt sehr schnell das Thema Wechselmodell hoch. In meiner Filterblase, Birte, und ich übergebe dir gleich das Wort, nachdem, was ich so viel jetzt schon geredet habe. Aber in meiner Filterblase sieht es so aus, als ob immer mehr Gerichte dem Wechselmodell stattgeben, beziehungsweise das tatsächlich auch beschließen. Selbst wenn einer der Elternteile dagegen ist. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Ich wollte dir gleich deine Frage, aber ich würde gerne noch mal was zum Nestmodell sagen. Also selbst bei Beziehungen, die nicht toxisch waren, also wo es keine Problematik gibt, ist das Nestmodell in der Regel nur ein Übergangsmodell, weil es gibt ja einen Grund, warum er sich getrennt hat. Und man lebt ja dann zwar nicht zeitgleich, aber versetzt immer noch in der gleichen Wohnung und ärgert sich dann auch noch so über die Alltagssachen, wenn der eine nicht richtig aufräumt oder was auch immer. Also das ist selbst bei Paaren, die jetzt keinen toxischen, also Problematik haben, in der Regel jetzt kein Dauermodell. Aber es kommt auch tatsächlich bei sehr zerstrittenen Eltern vor, dass die das Nestmodell zwangsweise eine Zeit machen müssen, weil die sich nicht drüber einigen können, wo das Kind wohnen soll. Und während dann man ein Gerichtsverfahren über das Aufenthaltsbestimmungsrecht und vielleicht noch wegen der Wohnungszuweisung macht, lebt man dann zwangsweise Nestmodell. Das kommt insbesondere vielleicht bei Paaren vor, die in der finanziell guten Lage sind, ein Familienheim, also ein Haus zu haben und vielleicht noch eine Mietwohnung. Und dann wechseln die auch oft hin und her, obwohl das wirklich auch eine toxische Beziehung ist. Also das gibt's tatsächlich auch.
Ja, ich habe selber auch Kundinnen und das ist eine Wahnsinnsbelastung. Also es ist wirklich definitiv nicht zu empfehlen. Und wenn es entsprechend auch nur eine Möglichkeit gibt, da sich eine andere Option zu suchen und das schnell voranzutreiben, das ist notwendig. Ja, das ist wirklich notwendig.
Also trotzdem nochmal gerne auch in Bezug klären zum Wechselmodell, ne? Weil du gesagt hast, auf 40, 60 kann ein Wechselmodell sein. Da muss man wirklich unterscheiden zwischen einem symmetrischen, asymmetrischen Wechselmodell. Ein anderer Begriff ist das echte und das unechte Wechselmodell.
Aha.
Unechten Wechselmodell oder zu dem asymmetrischen Wechselmodell kann man auch erweiterten Umgang sagen. Also dort ist alles da nochmal zu unterscheiden. Und ich glaube, wir sprechen heute speziell über dieses paritätische Wechselmodell, also nur die 50-50-Aufteilung, wo man dann sagen kann, es gibt wirklich bei keinem der Elternteile einen Schwerpunkt der Betreuung, weil das natürlich dann auch Auswirkungen oder große Auswirkungen auf den Unterhaltsanspruch hat und auch auf den Anspruch auf Ehegattenunterhalt, Trennungsunterhalt, nach ehelichen Unterhalt. Aber jetzt zu der ursprünglichen Frage, ich habe sie nicht vergessen. Also ich kenne keine Statistik, ne, wie viele Kinder in Deutschland im Wechselmodell leben oder wie viele Verfahren zum Wechselmodell gibt. Trotzdem, wenn man sich auch mit KollegInnen unterhält, es sind nicht viele Gerichtsverfahren, beziehungsweise ist jetzt nicht irgendwie ein großer Teil an Gerichtsverfahren, die man so hat, wo sich's ums Wechselmodell dreht, ja. Ich glaube, wenn man da in dieser Blase ist, Hochstrittigkeit oder so, dass das oder auch die Angst davor, dass man das überschätzt, wie viel Verfahren es da tatsächlich dazu gibt. Das gibt nicht viele. Was ich aber in der Beratungspraxis erlebe, da insbesondere direkt nach der Trennung mit dem Wechselmodell eben gedroht wird. Um dann zum Beispiel zu sagen, wenn du jetzt nicht im Unterhalt dich einigst auf den Betrag, den ich möchte, dann bin ich vielleicht Wechselmodell. Und dann wird es so ein bisschen als Druckmittel verwendet. Also das kommt schon regelmäßig vor. Aber dass dann wirklich ein Gericht darüber entscheidet, ist tatsächlich nicht so oft.
Da könnte ich mir aber durchaus vorstellen, weil bei mir, also jetzt wirklich dadurch, dass ich ja wirklich nur die Mamas auch zu mir anziehe mit meiner Arbeit, wo sie bei mir Unterstützung finden und Hilfe, die ja auch tatsächlich einen toxischen Ex-Partner haben. Da könnte ich mir vorstellen, dass das dann wirklich konzentriert die Masse ist. In der Masse von Familienrechtssachen, die bei Gericht diskutiert werden. Und zeitgleich aber, wenn man sich den Aspekt anschaut, wenn es ums Wechselmodell geht, dass es gegebenenfalls tatsächlich so derjenige oder der Anteil, der übermäßig, also das Wechselmodell dann auch fordert, um entsprechend dann auch Vorteile zu haben, was die Unterhaltszahlungen angeht. Das kann durchaus ja sein, dass es dann tatsächlich genau dieser Schwerpunkt sich auf die Nische meiner Community tatsächlich konzentriert. Ja, dass es im Ganzen vielleicht nur 5 oder 10% sind, aber für meine Mamas, die zu mir finden, sind es vielleicht 90% oder 80%, für die Wechselmodell ein Thema ist.
Also das glaube ich absolut. Also mit dieser speziellen Problematik, ne, weil man kann natürlich da auch viel Angst verbreiten, ne, mit der Wechselmodell, gerade wenn es vorher eben nicht so war. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Aber wenn man jetzt zu einem Anwalt kommt, der vielleicht auch da nicht spezialisiert ist, selbst auf die Problematik, kann das sein, ja, dass er das so aus seinem Alltag jetzt gar nicht so häufig hat, weil eben auch Gesamtheit der Fälle gar nicht so häufig vorkommt, dass da wirklich drum gestritten wird.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das auch sehr oft einfach nur so eine Bombe ist, die da mal platziert wird, um entsprechend einzuschüchtern und viele dann halt auch einfach zu früh nachgeben, weil es sich ja eigentlich auch gut anhört, ja, 50-50. Jeder und vor allen Dingen, weißt, wenn man als Mama vorher die Care-Arbeit alleine geleistet hat in der Beziehung, ja, und man trennt sich dann und dann sagt auf einmal der Ex, der Vater, ich will 50%, ja, dann neigt man ja dazu und sagt, okay, dann habe ich vielleicht auch 50% mehr Freizeit als vorher. Ja, warum hast du das nicht früher gemacht? Ich hätte mich früher gefreut, wenn du dich mehr engagiert hättest bei der Kindererziehung oder beim Dasein mit Präsenz. Und ich kann das schon auch sehr nachvollziehen, wenn dann viele Mamas, auch ohne Gerichtsverfahren, sich dann auf ein Wechselmodell einlassen erstmal.
Naja, wenn das dann so ist, ist es ja auch gut. Also wenn das Engagement dann wirklich 50% ist, dann ist es ja auch toll. Aber die Problematik ist eben, wenn der andere Mensch schon so viel Ärger macht, dann wird er sich da nicht wohlwollend 50% engagieren, sondern da wird er eben seine Zeit nutzen, maximal Ärger zu machen. Und genau das ist ja das Problem. Aber das macht es dann auch so schwer, wenn der Wunsch des anderen Elternteils aufkommt, 50% der Betreuung zu übernehmen, das Außenstehenden zu erklären, warum man das nicht möchte. Weil im ersten Blick sagt jeder, wieso, das ist doch gleichberechtigt, der ist doch auch der Papa, wieso soll der das doch nicht machen? Ja, das ist dann sehr schwierig. Also man ist erstmal in der Erklärungsnot, ne? Weil so dem ersten Anschein nach hört sich das ja selbstverständlich an. Ja.
Genau.
Ja. Und das wird in vielen Fällen auch gut sein. Also ich rede so viel, eben weil ich immer auch diese problematischen Fälle da im Blick habe, gegen das Wechselmodell. Dabei habe ich gegen das Modell als solches überhaupt nichts. Ne? Also es gibt auch viele Mandanten, da läuft das super. auch schon während der Ehe, die sind froh, dass sie entlastet werden und endlich im Beruf ein bisschen mehr Gas geben können. Da funktioniert das, da rate ich immer zu mehr. Dann ist dann auch der Nachteil im Unterhalt kein Problem, weil man da ja unterstützt wird, selbst beruflich weiterzukommen. Da kompensiert es das ja auch voll. Die Männer oder die Väter, die das Wechselmodell wollen, vor dem Hintergrund, da muss weniger Unterhalt gezahlt werden, die verkennen, dass das Wechselmodell als solches ja viel teurer ist als das Residenzmodell, weil man alles doppelt braucht. Also es wird für beide Elternteile teurer. Aber der andere Elternteil spart da gar nichts. Er muss nur eigentlich direkt zahlen, ne? Also er zahlt es dann nicht an den betreuenden Elternteil, sondern eben direkt. Der betreuende oder vorher hauptsächlich betreuende spart gar nicht so viel ein, weil eben diese Doppelresidenz viel teurer ist, ne?
Aber weißt du, Birte, ich habe natürlich so, weißt du, es sieht halt dann so aus, dass man dann halt wirklich, dadurch, dass man keinen Unterhalt bezahlen muss, dass jeder jetzt dann so seinen Anteil dann selbst tragen muss, ja. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt tatsächlich einen toxischen Ex-Partner auf der anderen Seite haben, kann ja durchaus sein, dass der zum Beispiel halt dann nicht neue Schuhe kauft für das Kind. Halt nicht die Zahnspange. Also dass ein Elternteil, der eigentlich so das Kindeswohl und auch wirklich da ganz andere Vorstellungen hat davon, was das Kind braucht oder was jetzt dem Kind gut tut. Und der andere sagt, nee, also, oder dass jetzt zum Beispiel die Mutter dann dem Vater immer hinterherlaufen muss, dass dann die und die Rechnung bezahlt wird. Also der Hauptkritikpunkt bei einem Wechselmodell ist ja der, dass du nach wie vor mit deinem Ex-Partner immer wieder alles diskutieren musst. Du musst alles besprechen, du musst dich austauschen, du hast konstant Kontakt. Und wenn wir jetzt von einem Narzissten reden auf der anderen Seite, dann reden wir davon, dass eigentlich immer Energie fließt und der Elternteil, der eigentlich da zur Ruhe kommen will, aus der emotionalen Missbrauchsbeziehung halt dann auch eigentlich heilen möchte, deshalb ja auch sich getrennt hat, dass da keine Ruhe reinkommt. Ja, und gerade wenn das so hochstrittig ist. Ich erlebe das in der Praxis tatsächlich so, dass die Frauen dann nach wie vor immer dem Geld hinterherrennen müssen, wenn sie halt dann das und das schon mal bezahlen und weil der andere einfach sagt, okay, also.
So wie mit toxischem Ex. Sie hat einen, das aber auch im Residenzmodell, dass man seinem Geld immer hinterherlaufen muss und immer wieder vollstrecken muss und dann kündigt er seine Arbeit oder wechselt seine Arbeit, ja. Selbst bei guten Jobs passiert das, der Arbeitsmarkt ist so, wenn man gut qualifiziert ist, findet man auch schnell wieder woanders was, ja. Und dann man da wieder rausfinden, wo arbeitet man jetzt, muss eine neue Vollstreckung anbringen. Dann sagen sie, sind krank oder irgendwie, also kann man überall haben. Das, ja, genau. Nochmal mit der Plan, ne, Wechselmodell setzt eine Kooperationsbereitschaft voraus und das sieht die Rechtsprechung auch so. Ne? Also das ist nicht so, dass die Rechtsprechung das anders sehen würde. Das Problem ist eben nur, dass es ja auf die Bewertung im Einzelfall drauf ankommt. Und da ist es eben ganz schwierig, insbesondere ganz am Anfang von Fällen, zu sagen, wie dann später mal die Bewertung vom Gericht oder generell den ganzen Verfahrensbeteiligten aussehen wird. Weil man nur seine Mandantin da sitzen, ne? Glaubt der natürlich auch, aber inwieweit man das dann schafft, das ganze Helfersystem davon zu überzeugen, ne, wie es eben ist. Das ist eigentlich immer eine Blackbox. Das kann man so genau vorher nie ersetzen. Aber das ist einfach das Verfahren.
Naja, das sind so die dynamischen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und sicherlich auch, wie die einzigartige Situation des Kindes da in dieser ganzen Dynamik aussieht. Was wäre jetzt die beste Lösung für das Kind? Ja. Und das ist einfach hochkomplex. Das muss man wirklich pro Fall angucken. Deshalb. Ja. Da gibt's keine Blaupause. Es gibt keine Vorlage für alle Mamas gleichzeitig gelten würde.
Und sogar, wenn sich in zwei Fällen, ja, da die Problematik oder die Strittigkeit oder der genau das Gleiche zwischen den Eltern sich abspielt, können Fälle unterschiedlich zu beurteilen sein, weil letztendlich sogar die Resilienz der Kinder eine Rolle spielt. Also wenn das Kinder sind, die da psychisch nicht sehr von belastet werden, ne? Da gibt's wirklich Unterschiede. Wird ein Fall eventuell anders urteilt, als wenn das Kind da wirklich ganz schlimme Loyalitätskonflikte hat oder sehr unter diesem Elternkonflikt leidet. Also selbst das spielt eine Rolle. Von daher ist es zumindest am Anfang von Schellen eigentlich nicht einschätzbar, wie das am Ende ausgeht.
Jetzt habe ich so in meiner, ich sag's wieder, Filterblase, so den Eindruck gewonnen, dass viele Richterinnen tatsächlich über einen Vergleich das Wechselmodell etablieren wollen. Also wo ich den Eindruck habe, dass die Mütter auch so in den Vergleich gedrängt werden. Also ich erlebe es halt immer wieder, dass Mamas dann zu mir kommen und sagen, ich hatte keine Wahl. Ich bin mit dem Rücken zur Wand gestanden und da stand die Drohung im Raum. Der Richter hat es direkt gesagt, entweder sie stimmen jetzt dem Wechselmodell zu oder wir machen Gutachtenprozess. Ja, oder dass auch dann der Rechtsbeistand dahin gedrängt hat, obwohl die Mutter wusste, das passt nicht für das Kind. Unabhängig jetzt davon, was man draußen erzählt, ja, aber für dieses Kind passt es jetzt nicht. Wie ist da deine Einschätzung?
Das ist eine total wichtige Frage, ja. Aber das hängt auch so ein bisschen, oder ich glaube sogar, das ist ein Hauptgrund, ne, dass das Prozess eben vorgeht, dass vorrangig in Sorgeumgangsverfahren eine Einigung zwischen den Eltern erzielt werden soll. Also das Hinwirken auf eine einvernehmliche Lösung, das sieht das Gesetz vor. Also da ist kein böser Wille von den Richtern. Und das ist für die Normalfälle auch eine gute Idee im Gesetz. Weil man sagt, die Eltern müssen eh miteinander auskommen, ne, und es ist besser, die haben sich über irgendwas geeinigt, dann ist hinterher auch die Akzeptanz, ja, höher, das dann auch einzuhalten. Deswegen wird immer zuerst versucht, nochmal einen Vergleich zu machen. Das Problem ist nur, und da muss man dann eben ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, ja, zu merken, ob die Eltern sich da jetzt unter Druck gesetzt fühlen und nach abschießen, wo sie mit dem Herzen nicht dabei sind oder wo sie nicht sagen können, ja, das, damit kann ich leben, ja. Und das nur unter Druck machen, weil so ist dieser Vorrang der Einigung ja nicht eigentlich nicht gemeint. Ne? Und weil aber auch vom MandantInnen, dass das so empfunden wird. Und das ist halt schade, weil so ist es nicht gemeint. Aber das ist so der Hintergrund, warum zuerst versucht wird, immer einen Vergleich zu kriegen.
Korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege. Und du weißt ja, ich bin keine Juristin, ja, also von daher, meine Information ist es, dass normalerweise ein Vergleich dann andere Rechtsmittel dann erst einmal verschließt. Das heißt, wenn jetzt eine Mutter sich auf einen Vergleich einigt oder sich darauf einlässt und das Wechselmodell dementsprechend dann niedergeschrieben wird, dass sie so schnell das nicht mehr aufheben kann. Ist das korrekt?
Naja, da ist das Verfahren abgeschlossen. Ne? Wenn es eine Entscheidung gibt, kann man dann natürlich dagegen in Beschwerde gehen. Das ist dann die zweite Instanz. Im Familienverfahren, die zweite Instanz ist dann im Familienrecht auch direkt das OLG. Wenn Gericht entscheidet, kann man das überprüfen lassen. Mein Vergleich ist das nicht so. Das Verfahren ist dann einfach damit abgeschlossen.
Ja, und wenn das Verfahren zwar abgeschlossen ist, darf es zu diesem gleichen Verfahren nicht nochmal ein neues geben?
Nee, aber es ist trotzdem so, dass im Familienrecht, das ist anders als in anderen Rechtsgebieten, es immer wieder Abänderungsverfahren geben kann. Ne? Aber da ist es so, also auch im Unterhaltsrecht kann man Abänderungsverfahren machen, auch im Sorgeumgangsverfahren. Nur die Voraussetzungen, was ändern zu lassen, sind eben deutlich höher als eine Erstentscheidung, ja. Also bei einer Erstentscheidung zum Beispiel, es gibt die Entscheidungsgrundlage, es wurden Umgangsregelungen getroffen, die dem Kindeswohl am besten entspricht, ne? Das ist so die Vorgabe. Und wenn man es abgeändert haben möchte, ja, dann muss man praktisch umgekehrt nachweisen, dass, also nur eine Abänderung praktisch Schäden vermeiden kann. Also, das ist so, also, die Hürde, was man da nachweisen muss, ist eine viel höhere. Ja, praktisch so die Abänderung. Also zum Beispiel, wenn jetzt zwei Sachen gleich gut sind oder so, das ist kein Abänderungsgrund. Das ist das Thema, aber das ist immer so. Also das ist bei einem Vergleich so, das ist, wenn man vorher zum Beispiel sich außerwillig erstmal geeinigt hat und hat das dann in zum Beispiel ein Entscheidungsverfahren billigen lassen oder wenn es eine Gerichtsentscheidung gibt, diese Abänderungsanträge, die haben noch mal andere Regelungen als ein Erstantrag.
Ich krieg halt auch immer wieder mit, dass manche Mamas tatsächlich nicht verstanden haben, dass sie jetzt einen Vergleich zugestimmt haben und auch mit den Konsequenzen, also die dann auch entsprechend nicht optimal beraten wurden von ihren Rechtsbeiständen. Die dann da reinschlittern und die, wenn ich sie frage, ist das ein Vergleich oder hast du einen Beschluss? Wo die mir dann die Frage teilweise nicht beantworten können, nicht klar. Ja, und wenn die dann denken, also jetzt angenommen, es geht dann zum Beispiel auch um das Wechselmodell auf Probe. Und das wird dann vielleicht festgehalten in einem Vergleich und die Mutter macht das und das Kind. Also es gibt ja unterschiedlichste Phänomene, wie Kinder dann darauf reagieren. Und wenn die Mutter dann daneben steht und sieht, das Kind packt es gar nicht. Wäre das denn zum Beispiel jetzt so vom Grad her, also wenn wirklich so, ich sage jetzt mal, Gefahr in Verzug da wäre, ja, also so, wenn das Kind wirklich schon regrediert, also wenn die Mutter beobachtet, wie das Kind mehr und mehr sich psychisch verändert?
Da ist halt eher das Thema, was kommt denn raus, wenn das praktisch Leute objektiv mal oder auf einer anderen Situation raus beurteilen und ob dann wirklich vielleicht, ob dann wirklich das Wechselmodell ja der Grund ist. Also ich erlebe das halt oft, ne, dass man kann es halt, also wird dann beobachtet, ja, nach den Umgängen, das Kind komisch drauf, ja. Woher kommt das? Das weiß man erstmal nicht. Liegt das wirklich am Wechselmodell oder an anderen Sachen? Also das ist natürlich wahnsinnig schwierig zu beurteilen. Und dann als Mutter ist man natürlich geneigt, dann direkt da drauf zu springen vielleicht.
Ja, klar, das ist ja genau, das ist ja der, das, wenn du als Mutter beobachtest, vorher war es so, jetzt ist das Neue aufgesetzt, die hat ja nicht unmittelbaren Vergleich, wenn das jetzt gerade das erste vereinbarte Umgangsmodell ist nach der Trennung, ja. Und natürlich arrangieren sich die Kinder irgendwann, ja.
Wenn es jetzt natürlich wirklich nachweisbar wäre, ne, dass das Kind damit nicht zurechtkommt, klar, dann ist es ein Abänderungsgrund. Aber das Problem liegt halt eher in der Tatsache, dass es oft eben nur so ein Gefühl ist, ne? Also, ich will da jetzt auch keine Stelle konstruieren, aber halt irgendwas Objektives gibt, ne, wo man sagen kann, also das muss damit zusammenhängen oder so. Aber nochmal dieses Wechselmodell oder Wechselmodell auf Probe, da sage ich auch immer in der Erstberatung, also wenn Wechselmodell wirklich nicht in Frage kommt, obwohl ich immer noch mal abtaste, also ich habe nichts speziell gegen Wechselmodell, ne, sondern also wenn das eine gute Lösung ist, kann man das auch machen. Aber wenn man jetzt schon ganz am Anfang weiß, dass das Wechselmodell nicht für das Kind ist, ja, dann sollte man das auch nicht auf Probe machen, sondern dann lieber direkt entscheiden lassen. Weil eine Probe ist eigentlich keine, weil das, wenn das nur irgendwie läuft, ja, dann Gericht kein Grund darin, das zu ändern. Das ist auch so, also außergerichtliche Elternvereinbarungen über den Umgang, die sind ja nicht justiziabel, also deswegen nicht fix. Aber es ist natürlich trotzdem so, wenn das eine Zeit lang gelegt wird, ja, dann hat das natürlich Auswirkungen auch im späteres Verfahren. Weil ich kann das auch verstehen. Also wenn man funktioniert, dann ist es ja erstmal so das Erste, dass man sagt, naja, aber es funktioniert doch, warum soll man das jetzt anders machen? Weil ob das anders funktioniert, das wissen wir ja noch nicht.
Genau.
Ich war besser. Wieso denn? Also deswegen ist somit auch Probe.
Ja.
Also ganz schwierig, weil es dann auch wahnsinnig schwierig ist, darzustellen, nachzuweisen, wo die Probleme sind. Und auch gerade, was du gesagt hast, ne, dieses, ja, mein Kind verträgt das Modell nicht gut. Ja, das, aber wie stellt man das vor Gericht dar? Und dann gibt es eine Momentaufnahme beim Verfahrensbeistand oder in der Familienberatung oder vor Gericht. Das sind ja nur Momentaufnahmen. Sollen die Beteiligten das feststellen können?
Ich habe ja unter anderem in meinem Kurial-Programm, Spoiler, Werbung, habe ich unter anderem halt auch Tipps, wie entsprechend dokumentiert wird, damit
ja,
das zum Beispiel auch auf lange Sicht nachvollziehbar ist, auch für die Mutter. Ja, also es ist ja selber auch, wenn die Mutter da auch entsprechende Notizen macht und dann kann sie selber auch sehen, ist das jetzt unnormal oder ist das jetzt normal oder was ist daran? Also auch immer da, was ja auch dann nochmal beruhigt. Aber auch zum Wechselmodell auf Probe. Ich habe dazu auch schon jede Menge Videos und Aufnahmen gemacht. Das Thema ist ja immer das, eine Mutter würde ja jetzt zum Beispiel ein Wechselmodell auf Probe gar nicht abstellen, wenn es laufen würde. Wenn es laufen würde, in der Regel, also jedenfalls die, mit denen ich arbeite, mal davon abgesehen, dass manche dann halt erstmal so einmal vielleicht erstmal tief Luft holen, ja, wenn sie mitbekommen, was das eigentlich bedeutet. Oder wenn sie entsprechend dann frisch zu mir kommen und ich sage, Wechselmodell, nein, ja. Und dann erstmal, ja, und was habe ich da gemacht? Aber wenn sich die Frau dann das Kind anguckt und das Kind kommt damit zurecht, gibt es keinen Grund, da jetzt großartig was zu machen. Und da sage ich auch immer, wähle deine Kämpfe weise. Ja, wähle deine Kämpfe weise. Aber wenn es jetzt halt nicht läuft und wir sind jetzt so in den ersten 3 oder 6 Monaten. Eine Mutter möchte das dann abstellen, weil sie sieht, okay, das läuft wirklich nicht für das Kind. Es läuft nicht. Es läuft nicht. Das klammert sich am Bein fest, will nicht los. Ach, ich möchte jetzt auch nicht so viele Ideen geben, sondern eine Mutter, die kriegt das schon mit, wenn entsprechend, wie das mit dem Kind dann läuft. Und dann wird ja oft auch das Argument der Kontinuität herbeizitiert. Ja, also das heißt, das Kind hat jetzt eine gewisse Kontinuität und die mag jetzt vielleicht nicht ganz so optimal sein, aber ein nochmaliger Wechsel der Kontinuität ist dem Kind jetzt vielleicht nicht ganz so zuzumuten. Ja, da gebe ich ja meinen Mamas insofern immer, wenn die gerade am Anfang stehen, wo das Wechselmodell zuallererst noch diskutiert wird, wo ich dann sage, okay, jetzt habt ihr aber auch schon eine Kontinuität und schaut mal, dass ihr damit argumentiert, jetzt diese Kontinuität, jetzt erstmal diese Ruhe reinzubringen, auch nach der Trennung, dass das Kind erstmal sich stabilisieren kann und danach kann man ja entsprechend weitersehen, was da für Möglichkeiten dem Kind dann noch offeriert werden können. Ja.
Aber nochmal zurück, ne, dokumentieren, das sage ich auch immer, ne, das ist das Einzige, was man auch machen kann und dann gucken, dass man Tatsachen und Situationen festhält und keine Bewertung. Weil es gibt Bewertungen, genau. Und danach hat das Gewicht selbst. Also man beschreibt Situationen, wo sich der andere ja dann abwehrend verhalten hat, Loyalitätskonflikte erzeugt hat oder so, dass man diese Situation genau beschreiben kann und auch so. Aber diese Bewertung, das mit den Bewertungen kommt man nicht weiter, weil das ist ja nicht stichhaltig. Ja. Und das ist auch genauso mit dem, mein Kind fühlt sich nach im Vacuum-Modell immer schlecht oder fühlt sich nach dem Umgang immer schlecht, auch eigentlich nicht konkret genug. Ne? Wenn man jetzt merkt, das ist gut, seitdem in der Schule abgefallen, also ob das jetzt durchschlagend wäre, das kann ich jetzt nur nicht mal sagen, aber das sind halt oft mal viele kleine Sachen. Ne? Also wenn man wirklich irgendwas Stichhaltiges hat, das sind halt dann schon Argumente, aber sowas muss halt natürlich sein. Und wenn man, was du gesagt hast, so mal 3 Monate oder noch ganz am Anfang, dadurch würde man ja auch, wenn man ein Umgangsverfahren macht, wäre das ja auch ein Erstprozess. Ne? Also das hätte ja da nicht die hohen Hürden eine Abänderung, weil Abänderung, diese Spezialhürden spielt natürlich nur, wenn es vorher einen gerichtlichen Vergleich oder eine gerichtliche Entscheidung gegeben hat.
Also du hattest in unserem ersten Gespräch, hattest du ja gesagt, dass es ganz wenig, wenn überhaupt, Fälle gibt, die dann in die zweite Instanz gehen, wenn es darum geht, dass das Wechselmodell zum Beispiel, dass ein Beschluss zum Wechselmodell aufgehoben werden soll. Das ist also nicht nur jetzt in deiner, ich sag jetzt mal, regionalen Filterblase so, sondern das siehst du auch tatsächlich so von dem, was du auch mitbekommst, bundesweit.
Naja, also ich kenne keine Statistik. Ich weiß auch nicht, ob Statistiken dazu gibt, ja. Aber wenn man, wie gesagt, mit KollegInnen darüber sich unterhält, dann ist das wohl so. Aber ich glaube auch, dass es gar nicht so viel erstinstanzliche Entscheidungen wirklich gibt. Also, ich würde fast sagen, es liegt nicht daran, dass die meisten Leute sagen, okay, ich akzeptiere dann die erstinstanzliche Entscheidung und deswegen gibt es wenig OLG-Entscheidungen. Wobei ich finde, so wenig OLG-Entscheidungen gibt es gar nicht. Also es gibt sogar eigentlich relativ viele, finde ich. Aber eben nicht so, dass es jetzt dass alle Anwälte jetzt einmal im Monat so einen Fall hätten, ne? Also so in dem Ausmaß gibt es natürlich nicht. Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass generell eben in Sorgeumgangsverfahren relativ viel Vergleiche abgeschlossen werden. Was von der Sache als solches eigentlich nicht schlecht ist. Also ich finde das eigentlich, wie gesagt, so für den Normalfall finde ich das auch gut. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es schon auch Fälle gibt mit narzisstischem Missbrauch, wo man auch über einen Vergleich ein Ergebnis erreichen kann, was okay ist. Aber also man sollte sich halt nicht in irgendwas reinpressen lassen, mit dem man eben nicht leben kann. Dann sollte man das lieber entscheiden lassen und dann überlegen, ob man nochmal in die zweite Runde kommt.
Genau. Ich denke halt auch, es gibt so in unserer Filterblase auch so die Aussage, lieber einen beschissenen Beschluss kassieren, als ein lauwarmer Vergleich, der Bauchschmerzen verursacht. Weißt du, der Punkt ist ja der, wir haben ja in der Regel in solchen narzisstischen Ex-Paaren so ein Ungleichgewicht. Wir haben ja einerseits da den empathischeren Elternteil und den narzisstisch gestörten Elternteil. Und der empathische Elternteil, der ist ja in der Regel auch sehr harmoniebedürftig und will eigentlich mitarbeiten, will kooperieren, will zeigen, hier, ich bin okay, ja. Ich möchte jetzt, also ich möchte natürlich das Beste für das Kind, ja. Und dann ist natürlich so ein Angebot, wo halt dann alle Beteiligten am Gericht, dann der, in dem Fall jetzt der Mutter, es gibt sicherlich natürlich auch die andere Seite, aber jetzt in dem Fall der Mutter, so ein Vergleich dann so aufdrängen, jetzt, das ist doch ein guter Kompromiss und jetzt kommen Sie doch mal dem Vater entgegen. Und die Frau, das spricht natürlich genau ihre Harmoniebedürftigkeit halt auch an. Sie will ja nicht diejenige sein, weshalb alles in die Länge gezogen wird. Und das ist halt nochmal so dieser psychische Faktor, der da eine Rolle spielt. Und ich kann das so gut nachvollziehen. Ich kann das so gut nachvollziehen, dass dann die Frauen halt dann so mit einem Vergleich dastehen. Und denken, oh mein Gott, ja, also dann nach 3 oder 6 Monaten, wenn ihnen dann wirklich bewusst wird, was das für das Kind dann bedeutet oder wenn sie dann auch erleben, wie das Kind reagiert. Und natürlich, Birte, ohne Frage, wenn ich von etwas überzeugt bin, wenn ich etwas glaube und wenn ich jetzt zum Beispiel Glaubenssätze und Überzeugungen schon übernommen habe, aus der Filterblase, aus den sozialen Medien, dann beobachte ich mein Kind natürlich dementsprechend und dann kann es natürlich auch, dann werde ich immer Beweise finden. Ja, gar keine Frage.
Muss man aber dann halt auch machen, ne? Also, und das muss man auch selbst machen. Also, man kann nicht erwarten, dass man praktisch dann zum Anwalt oder einer Anwältin geht, die das Kind nicht kennt, die Situation nicht kennt, und sagt so, ich möchte jetzt gerne das Ergebnis erreichen, bitte mach mal, weil Sachen muss man wirklich selbst mitbringen. Da auch mitarbeiten, das geht dann und auch nicht, es wird sich ja oft drüber beschwert, dass das Gericht irgendwie keine Chatverläufe oder so die seitenweise, nee, das macht das Gericht nicht, also das zu filtern und genau sagen, da die Problematik, das muss man wirklich selbst machen, ja. Dann sind da halt auch viele Sachen auch nicht relevant, also wenn das dann so Sachen sind, die Beziehungsprobleme oder so betreffen und sich nicht mehr auswirken auf den Umgang oder auf die Zukunft, dann ist es halt auch einfach nicht relevant. Also da muss man sich so ein bisschen verabschieden, dass man, oder oft ist ja die Vorstellung, man geht in so ein Verfahren rein und dann wird einem Recht zugesprochen im Sinn von, du hast Recht und er hat dir Unrecht getan und du bist ein besserer Mensch als er oder so. Also da BAP irgendwie da noch mitkommt. Also das wird im Verfahren nicht geregelt und darum geht's auch nicht. Und das ist wirklich schwer, das erstmal auch so diese Erwartungshaltung nicht zu haben, ja, und darauf zu konzentrieren, um was es geht. Und das ist halt eine gute Regelung, die vor allem eben für das Kind die nächsten Jahre gut ist, ja. Natürlich werden die Interessen der Eltern auch berücksichtigt, aber das ist der Fokus von solchen Verfahren. Jetzt sind ja Problematik, Vergleich und hinterher fühlt man sich, als ob man dazu praktisch benötigt wurde, diesen Vergleich abzuschließen. Ich glaube, diese Dynamik, diese Machtdynamik zu erkennen, das ist wahnsinnig schwierig. Und da gibt es natürlich auch Beteiligte, die sind dafür ein bisschen sensibler und andere, die sind da gar nicht sensibel dafür und haben erstmal so den Grundsatz, naja, wenn sich zwei streiten, sind ja bestimmt beide dran schuld und die haben alle ihren Teil dazu. Und es ist halt auch so, die empathischsten Menschen, ja, die rasten halt irgendwann auch mal aus, wenn genug, lange genug praktisch geärgert werden. Ja, und dann wird im schlimmsten Fall wird dann genau diese Situation irgendwo vorgeführt. Ne? Und dann steht man eben auch nicht gut da. Oder man denkt vor Gericht, ja, man kommt so im Alltag gegen den überhaupt nicht an und jetzt vor Gericht, ne, da kriegt man mal Gehör und dann wird alles rausgelassen. Und dann wirkt der eigentlich immer so im normalen Umgang der Unterlegene ist, der viel aushalten muss, wirkt dann erstmal deutlich aggressiver. Und dann ist es natürlich auch schon wieder schwierig, fürs Helfersystem sowas überhaupt zu erkennen, ne? Wie die Dynamik ist. Und wenn man denkt, die sind doch irgendwie, die sollen sich beide mal ein bisschen zusammenreißen, die sind doch eigentlich gleich stark und da irgendwie auf Augenhöhe, ne? Dann wird eben vielleicht eher noch zum Vergleich geraten, ne? Also diese Problematik im Gerichtsverfahren erkannt wird und das Helfersystem dann auch sieht, dass man da anders entscheiden muss, als wenn man eben diese Problematik nicht hat. Da muss man erstmal hinkommen, ne?
Sag mal, wie schätzt du das denn ein, deiner Erfahrung nach? Hat sich das Familienrechtssystem für Frauen und Mütter verschlechtert? Verglichen jetzt vielleicht von vor 15, 20 Jahren? Kann man da was von ableiten?
Das kann ich tatsächlich nicht sagen, aber also das weiß ich nicht. Nur gerade diese Wechselmodell, also bis heute ist ja Wechselmodell ist bis heute im Gesetz ja noch gar nicht geregelt. Ne? Das ist ja was Neues. Ich glaube, da hat man früher gar nicht so wirklich dran gedacht.
Aber die wollen doch alle. Also so, was ich so mitbekomme, die Väterlobby ist ja ziemlich hinterher. Also es ist ja in anderen Ländern Standard. Ja, nach einer Trennung ist das Standard, dass dann Wechselmodell gleich veranschlagt wird, ohne dass es da überhaupt zum Gerichtsverfahren kommen muss. So, was ich so mitbekomme, gibt es sehr wohl Kräfte und Lobbyisten, die gerne möchten, dass das standardmäßig auch in Deutschland verhängt wird, beziehungsweise auch so ins Gesetz einkommt. Wie siehst du das?
Da kann ich sogar deutlich konkreter was dazu sagen, weil die Gesetzesentwürfe, die gab es ja schon. Ja, also wenn jetzt das Ampelausschuss gekommen wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit relativ hoch gewesen, dass wir ein reformiertes Sorgenumgangsrecht, also Kindschaftsrecht und ein reformiertes Unterhaltsrecht bekommen hätten. Also die Reform jetzt vom Sorgenumgangsrecht, da wären auch viele gute Sachen reingekommen. Ne? Also da wäre endlich mal auch die Istanbul-Konvention, wer das noch nicht gehört hat, da geht es um Gewalt.
Ja.
Aber speziell auch für die Frauen, ja, das ist schon deutsches Recht, aber da wäre das jetzt endlich auch mal die BGB-Normen, also das deutsche Familienrecht integriert worden, wäre an vielen Stellen ausdrücklich reingeschrieben worden, dass das ins Verfahren zu berücksichtigen ist. Das ist eigentlich jetzt schon die Gesetzeslage, aber es wäre da noch mal ins Gesetz reingeschrieben worden. Das wäre alles sehr gut gewesen und hätte auch in solchen Problematiken, wo es um häusliche Gewalt, narzisstischer Missbrauch, ne, das endet ja ganz oft auch in häuslicher Gewalt oder ist auch schon psychischer Missbrauch, ist auch häusliche Gewalt. Ne? Also da hätte man, glaube ich, große Verbesserungen gehabt. Aber trotzdem, obwohl das in das Gesetz reingekommen ist, war unter anderem auch vorgesehen, dass bei der Beratung vom Jugendamt die auf Wechselmodell hin beraten sollten. Also als Vorgabe, dass praktisch das Wechselmodell das favorisierte Modell sein sollte. Das wäre tatsächlich auch da drin gewesen, obwohl man diese Gewaltproblematik schon gesehen hat. Ne? Das ist auch ein großer Kritikpunkt, ne, an diesem, also man hat auf der einen Seite was gut gemacht und auf der anderen Seite hat man es durch die Hintertür wieder so ein bisschen ausgehebelt.
Aha, aber wir halten schon fest, dass die Tendenz da ist, das so zu etablieren und zur Norm zu machen. Und das ist halt, auch wenn das jetzt mit dem Ampel aus jetzt nicht unmittelbar mehr verabschiedet wird, aber es liegt jetzt irgendwo in einer Schublade und wenn da mal die neue Regierung steht, dann wird wahrscheinlich die Sau auch wieder durchs Dorf getrieben.
Ja, das, also vielleicht nochmal dazu, ne, das ist in allen Bereichen, auch im Unterhaltsrecht, ne, da hatte man dann auch eine Regelung vorgesehen, die auch schon diesen erweiterten Umgang, also das asymmetrische Wechselmodell schon deutlicher, ja, Unterhaltsreduktion vorgesehen hat. Also man hat schon irgendwie das Bedürfnis, dieses Wechselmodell zu etablieren. Und das hat so einen Hintergrund, also man muss mal mit Leuten sprechen, die Familienrecht gar nichts zu tun haben und auch noch keine schlimme Trennung hinter sich haben. Ja, die sagen eigentlich fast alle, wieso? Das ist doch total gleichberechtigt. Natürlich brauchen wir das, weil das ist gleichberechtigt. Aber das Problem ist, der Gesetzgeber macht in der Ehe alle, ja, damit eben die Betreuung nicht paritätisch stattfindet. Also es gibt Steueranreize, dass die Frau länger zu Hause bleibt und danach Teilzeit macht. Also es wird alles gemacht, damit es in der Ehe keine paritätische Betreuung gibt. Und dann erst bei der Trennung, ja, da warten wir auf einmal, ja, jetzt aber gleich angeblich gleichberechtigt, jetzt paritätische Betreuung. Und das passt nicht zusammen, weil gleichberechtigt ist es deswegen nicht, weil die Eltern nicht am gleichen Punkt loslaufen. Frauen haben ihr ganzes Leben darauf eingestellt, dass sie Kinder betreuen bis zu einem bestimmten Alter und beruflich zurückstecken. Und das zählt jetzt auf alles auf einmal nichts mehr. Und es ist auch nicht besonders gleichberechtigt, dass die Väter sich das im Prinzip aussuchen können. Ne? Die können im Prinzip sagen, ich will das Sexual-Modell oder ich will doch das Residenzmodell. Und die Frauen, ja, die müssen irgendwie reagieren. Und das ist, also wenn man das alles noch mitbedenkt, ist es eine Gleichberechtigung meiner Meinung nach. Man müsste viel mehr gucken oder man müsste erstmal Anreize schaffen dafür, dass in der Ehe oder in der Beziehung eine paritätische Erziehung stattfindet. Oder wenn man sagt, man möchte das mehr gleichberechtigt. Und dann läuft es eben nach der Trennung weiter. Aber wenn in der Ehe oder in der Partnerschaft einer ganz klar die Hauptbetreuung übernommen hat, dann könnte man auch nach der Trennung sagen, Kontinuitätsprinzip, das läuft jetzt natürlich so weiter. Und dann ist das Modell erstmal gesetzt. Und wenn man was anderes haben möchte, muss man das gut begründen. Das wäre gleichberechtigt. Ne? Weil dann können die Eltern nämlich auch darauf vertrauen, dass das, was wir mal gemeinsam irgendwann beschlossen haben, dass wir das so weitermachen können.
Mhm. Genau. Es ist wirklich spannend, oder? Eine Mutter, die jetzt vielleicht vorher 100% sich um die Kinder gekümmert hat oder 95%. Und wenn die dann im Gerichtsverfahren zu ihrem Ex-Partner sagen würde, und jetzt machen wir Wechselmodell. Ja. Das ist eigentlich, weißt du, kommt kaum vor. Ja. Also ich kenne nicht einen Fall, wo die dann sagt, so, jetzt bist du dran. Jetzt machst du 50% der Care-Arbeit. Viel Spaß.
Ich kenne so Fälle, die das gerne hätten, aber das funktioniert gerichtlich nicht. Also
spannend, oder?
Ja, das kommt so langsam, ne? Dass die Mütter wollen, dass die Väter mehr Betreuung übernehmen, weil die wollen einfach ihre Karriere nachholen.
Ja.
Und da, also es gibt da wirklich ganz vereinzelt tatsächlich Entscheidungen und es gibt auch KollegInnen, die sagen, also man bekommt es als Beschluss nicht durch, aber wir machen trotzdem mal ein Verfahren in der Hoffnung, dass man sich dann doch auf eine höhere Betreuung einlegt. Aber das geht wirklich nur bei Vätern, die das zwar nicht so gern wollen, aber da doch zuständig sind, wenn es dann so entschieden wird.
Ja.
Ne? Weil hat macht das natürlich gar keinen
Sinn. Steht ja meistens auch eine ganz andere Haltung dahinter. Also die toxischen Väter oder toxischen Elternteile, die haben ja ganz andere Interessen. Da geht es ja eigentlich nicht ums Kind, sondern es geht ja um ganz andere Themen eigentlich. Und dann halt auch die Manipulation der Kinder. Ja, also das ist ja dann das, was es dann so schwierig macht. Aber das hast du auch im Residenzmodell. Also selbst wenn du nur einen Tag Umgang dann gewährst. Ich weiß, du hast jetzt gerade vorhin gesagt, dass du das so nicht beurteilen kannst oder dass du das nicht weißt. Aber gibt es von dir konkret etwas, wo du sagen würdest, da muss sich das Familienrechtssystem massiv verändern, damit wir da den, ich sage immer, den Stöpsel rausziehen hinter vielen unnötigen Verfahren, die eigentlich das System an sich belasten und halt auch die Mütter und letztendlich die Kinder. Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, das läuft jetzt im Moment total schräg und nicht im Sinne dessen, wie wir uns um die nächste Generation eigentlich kümmern müssten und sicherstellen müssen, dass die Kinder möglichst unbeschadet, selbst bei einer hochkonflikthaften Trennung, ja, wie soll ich sagen, also begleitet werden können, dass da der Boden geebnet wird. Gibt es da was, was dir sofort einfällt?
Ja, eigentlich finde ich es auch gut, dass das wirklich alles sehr individuell gemacht wird und aufs Kind geguckt wird. Ne? Das macht doch natürlich dann im Vornherein schwierig, eine Prognose, insbesondere gleich nach dem ersten Termin oder so, eine Prognose abgeben zu können. Aber das finde ich eigentlich ganz gut. Also von dem System, ja, welche Verfahren möglich sind und so, finde ich eigentlich unproblematisch. Also da hätte ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, wo ich sagen könnte, also das würden uns jetzt weiterhelfen. Ich finde schon, dass wir ein Problem haben, dass der häusliche Gewalt oder auch narzisstischer Missbrauch, dass das in den Köpfen vieler Beteiligter noch nicht so drin ist, ja. Und dass auch gerade Leute, die einen guten Job haben, ja, gut angezogen vor Gericht auch stehen, die gut sprechen können, denen traut man das nicht zu, dass die sowas machen. Es hat auch jeder das Gefühl, ich kenne keinen Täter. Aber rein statistisch muss das so sein, dass jeder Täter auch kennt, persönlich im Umfeld, von denen man das vielleicht auch nicht gedacht hätte. Da finde ich, dass dieses Bewusstsein bei Richtern, Richterinnen, bei Anwältinnen, Anwälten, das zeigt, das fängt ja schon an, dass oft Betroffene da gar nicht ernst genommen werden, wenn die zum Anwalt kommen. Das wird da ja auch dann oft abgebügelt. Aber der Anwalt oder die Anwältin, die sagt, ich bin ja Interessenvertreterin. Also wenn ich schon meinem Mandanten das nicht glaube, ja, dann macht es ja später im Verfahren niemand. Also das, ne, das ist ja schon mal das Erste, weil dass die dann, da können nicht so ernst genommen werden, weil gesellschaftlich das nicht so präsent ist und man gar nicht denkt, in wie vielen Verfahren das vorkommt. Das kommt aber tatsächlich in wirklich vielen Verfahren vor, weil die Unproblematischen, die kommen ja gar nicht zu Gericht. Also die einigen sich ja. Und von denen, die zu Gericht kommen, ist es wirklich ein großer Teil. Und das erwarten viele nicht. Also viele können sagen, das kann doch jetzt hier nicht in jedem zweiten oder dritten Fall vorkommen. Ja? Ob der Schuldige ist, weiß ich nicht. Aber von denen, die vor Gericht sind, ist wirklich sehr, sehr oft diese Problematik. Und die wird meiner Meinung nach oft nicht ausreichend aufgeklärt. Und da könnte man so leicht, wie es gibt in Deutschland, weil von verschiedenen Gerichten gibt so Verfahren, die mal entwickelt wurden, wie man das praktisch auch jetzt speziell häusliche Gewalt, ne, wenn das im Raum steht, da ist eine Amtsermittlung, also die müssten normalerweise auch mal gucken, ist derjenige sonst noch irgendwo aufgefallen, vielleicht strafrechtlich oder vielleicht hat er sich mal in anderen Fällen irgendwie querulantisch verhalten, hat dauernd Ärger mit irgendjemand oder so, ja. Aber also das wird oft tatsächlich, also das oft nicht gemacht, beziehungsweise das müsste man vielleicht noch öfter machen, aber da ist, glaube ich, der Hintergrund, dass man sich das auch, also die Gesellschaft als solche, ja, nicht vorstellen kann, dass das so häufig vorkommt.
Mhm. Ja, in der Tat. Also ich meine, auch wieder Filterblase, ja, wenn du jetzt in meiner Community eine Umfrage machen würdest, wie viele Männer kennst du, die eventuell, oder wie viele würdest du jetzt erkennen, die eventuell eine toxisch oder narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, die würden so, oh, ich sehe nur solche Männer, ja. Also da ist halt der Fokus, also wir, also da sieht man einfach so viel mehr. Aber statistisch gesehen reden wir eigentlich so von vielleicht 2, vielleicht 5% der Weltbevölkerung, aber wie auch immer. Wenn es um hochkonflikthafte Gerichtsfälle geht, das sind 70 oder 80%. Das ist mal eine Statistik, die ich vor Augen bekommen habe. Da kann man wirklich davon ausgehen, dass wenn ein toxisch-narzisstische Persönlichkeitsstörung der Hintergrund ist von einem Elternteil, dann geht es in der Regel vor Gericht. Also das sind dann wirklich die 70-80% der hochkonflikthaften Fälle. Da ist Narzissmus ein Thema.
Die wir wahrnehmen so anders, weil man jetzt sieht, dass ja nicht der Querschnitt der Gesellschaft zu Gericht geht, sondern das sind ja schon Fälle, wo es eben Probleme gibt.
Ja, genau.
Problem, dass man immer sagt, ja, so viele Fälle kannst du nicht. Nein, so viele Fälle gibt es auch auf alle Trennungen gesehen nicht. Aber es gehen halt viele ja auch, also die meisten gehen ja Gott sei Dank nicht wegen jedem Problem zu Gericht, sondern Kindern dann eine Einigung, ja.
Mhm. Ja, es ist halt nur gerade, weil halt die hochkonflikthaften Fälle, die verursachen halt unglaublich viel Leid. Also das Thema, das ist schon so vielschichtig, auch gerade wenn eigentlich der narzisstische Missbrauch noch im Gerichtssaal weitergeführt wird. Ja, ich denke, wir müssen da noch viel mehr auch daran arbeiten, dass wir mit dem richtigen Mindset, also dass die Mandantinnen und Mandanten, die empathischen Mandanten und Mandantinnen, tatsächlich dann auch mit der richtigen Erwartungshaltung und mit der richtigen Authentizität auftreten und ein Selbstbewusstsein aufbauen, an ihrer Erwartungshaltung arbeiten und dann gucken, was sie jetzt möglich machen können. Aber da ist viel innere Arbeit notwendig.
Aber auch, dass also die Frauen, die zu dir kommen, auch schon einen Schritt weiter sind als viele, die zu mir kommen, ne? Weil die bei mir so die Mehrzahl der Mandanten und Mandantinnen, die ich habe, die kommen ja jetzt nicht zu mir, weil sie jetzt speziell eine Anwältin suchen, die sich mit narzisstischem Missbrauch auskennen. Und das ist nicht so. Also das sind allgemeine Mandanten, ne? Die merken, sie haben Probleme mit Sorge, Umgang, oder es ist generell, die kommen generell einmal, wir haben uns getrennt und wir haben jetzt ganz viele Probleme, es muss alles geregelt werden. Aber die wissen oft gar nicht, welche Problematik sie haben. Das kann ich denen auch nicht sagen, ne? Das mit selbst rausbinden. Aber man kann schon mal sagen, es gibt die und die Muster, ne? Lesen Sie das mal.
Ich weiß ja nicht, ob das gegen dein Berufsethos verstößt, aber ich habe viele Mamas schon gehört, die zu mir gesagt haben, mir hat meine Anwältin oder mein Anwalt den Tipp gegeben, mich mal über Narzissmus zu informieren und mich da einzulesen. Und ich bin so dankbar. Mir sind danach Scheunentore aufgegangen im Hirn und ich habe auf einmal alles verstanden. Also wenn du solche Mandantinnen hast, sag es ihnen. Sag es ihnen einfach. Das ist so hilfreich. Es braucht wirklich nur das Wort. Es braucht nur das Wort.
Ich kann das natürlich ja in so einer Erstberatung oder auch generell im Fall seiner Agentur teilen. Ne? Nur man kann schon darauf hinweisen, dass die Frauen selbst sich damit mal beschäftigen und dann das dann auch selbst einordnen.
Ja, genau. Also selbst beschäftigen, selbst informieren, gar keine Frage. Aber einfach mal so das Wort fallen lassen. Weil meistens braucht es nur ein Wort, ohne dass man sagen muss, dein Ex ist das. Ja, sondern, hast du mal oder haben sie mal eventuell, vielleicht könnt ihr was ja.
Man sollte auch nicht bewerten, was er ist, sondern was er gemacht hat, weil das kann man dann leicht eher bewerten. Aber es ist so, wenn Frauen zu mir kommen, oft, das ist ganz am Anfang oft, dann sind sie noch der Meinung, sie könnten jetzt erreichen, dass er es endlich einsieht.
Ja.
Dass du nicht verhältst, dass es fürs Kind besser ist, das anders zu machen oder das Verständnis für die eigene Situation oder was auch immer, ne? Also die haben immer noch das Gefühl, weil sie sagen, es kann doch nicht sein, ne? Der muss das doch irgendwie nachvollziehen können. Wir müssen doch schaffen, dass der das einsieht. Und da wird alles gut, weil wenn der das eingesehen hat, dann können wir auch wieder uns einigen. Weil ich bin ja gar nicht, ich komme ihnen ja auch entgegen. Gut, das ist oft die Vorstellung. Und da ist es erstmal, also wenn wirklich diese toxische Problematik da ist, ist wirklich der erste Schritt zu erkennen, nein, man kann das behalten, das andere nicht ändern, der wird nie einsehen, der wird nie Verständnis für die andere Seite entwickeln, darum geht ihm auch gar nicht. Und ich glaube, dann kann man das auch leichter ertragen und dann läuft man auch nicht so Gefahr, dass das so eskaliert, dass hinterher in einem Verfahren das Selbersystem überhaupt nicht mehr feststellen kann, wer angefangen hat oder ob beide schlimm sind, das ist nämlich dann sehr gut zu unterscheiden, ne? Weil Auch Opfer können sich in was reinsteigern, ne? Dann ist es schwer, wird auf nachher noch zu sehen, wer ein Problem hat.
Genau. Sag mal, Birte, wenn du, also jetzt vielleicht sogar stellvertretend für andere Rechtsbeistände, egal ob Mann oder Frau, was denkst du, was ist oder wie müsste die ideale Zusammenarbeit mit einer Mandantin oder mit einem Mandanten aussehen, damit es jetzt zum Beispiel beim Familiengericht zu einer guten Lösung kommt, beziehungsweise dass beide, also Rechtsbeistand und Mandant, Mandantin super, also auch ihre Ziele erreichen.
Ich fange vielleicht mal aus Sicht einer Rechtsanwältin, also was für mich notwendig ist und auch in dem Bereich Bruchstrittigkeit, toxische Beziehungen lehne ich sehr, sehr viele Mandate ab, weil oft Leute mit den falschen, mit der falschen Erwartungshaltung kommen. Das ist eben, was ich jetzt auch am Anfang, ne, gesagt hat. Also die haben das Gefühl, ich gehe jetzt zum Anwalt, der zeigt dem anderen mal, wo der Hammer hängt und ist dann auch dehnt und kämpft da. Das sind so Sachen, kann ich nicht annehmen. Oder aber auch dann, und das tut mir schon leid, die haben ein bestimmtes Ziel. Ne? Mhm. Das ist sehr oft der Umgangsausschluss. Ziel. Mhm. Ja, und alles andere ist für die schon verloren. Mhm. Und auch der Anwalt dann schlecht. Ne? Also Ziel des Umgangsausschluss und wenn das nicht erreicht wird, das sind dann auch oft so Wechselanfragen, ne, die mit der bisherigen Vertretung nicht zufrieden sind und dann guckt man uns an und ist aber da auch nichts falsch gelaufen. Was man sagen könnte, dass halt die Erwartungshaltung auch realistisch ist. Das ist so Grundvoraussetzung für ein Mandat. Und dann ansonsten mit der Zusammenarbeit ist halt, wie du auch schon gesagt hast, dokumentieren. Also man mit Gefühl, und ich habe das Gefühl, das ist nicht gut fürs Kind und dir geht's immer nicht, da kommt man halt nicht weiter, ne? Oder mein Ex ist immer narzisstisch und der bringt das Kind in Loyalitätskonflikt und wertet mich ab. Das ist alles schon eine Bewertung.
Mhm. Mhm.
Damit, das ist nicht, ne? Also damit kommt man auch nicht weiter mit solchen Sachen. Das ist für die Betroffenen auch frustrierend, dass sie jetzt noch mehr machen müssen. Und jetzt sind sie doch schon zum Anwalt oder zur Anwältin gegangen und das ist das nicht ausreichend. Die haben es so vorgestellt, dass sie jetzt sagen, hallo, hier ist mein Fall und dann läuft das so selbstverständlich.
Genau.
So, und wenn halt diese Erwartungshaltung besteht, dann auch nach einem Gespräch immer noch besteht, also dann auch nicht gesagt wird, nee, dann sehe ich ein, müssen wir anders machen, ne? Dann werden wir wahrscheinlich miteinander nicht glücklich werden.
Ja, 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 ja. Das ist jetzt gerade auch, wenn Frauen oder ja, wenn Frauen halt oder Mamas, die ja vorher nie bei Gericht waren, ja, und die sich ja da nicht auskennen und die denken dann, okay, jetzt die Anwältin, die macht das jetzt alles für mich, ja. Und dann sage ich auch, Moment, ja, Moment. Also so läuft das nicht. Also du kannst nicht die Verantwortung für den Erfolg nur an eine andere externe Person geben. Du musst da schon auch schauen, was du beitragen kannst, wie du dich selber auch stabilisierst, dass du mit einem gewissen Selbstvertrauen dann auch deine Sache und die Sache des Kindes vertreten kannst. Das ist innere Arbeit und das ist unabhängig. Da kann dir dein Rechtsbeistand nicht bei helfen. Da musst du ran. Ja.
Also man muss das wirklich gut darstellen können und da brauche ich natürlich Unterstützung, auch ne, von den Mandanten, dass da noch nicht durchkommt. Und wichtig ist eben nicht nur die Bewertung vortragen, sondern warum das so ist und dass man das stichhaltig ist. Da ist auch das Problem.
Ich denke, wir sind jetzt so an einem Punkt angelangt, wo wir feststellen müssen, okay, eigentlich, also wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, eigentlich haben wir gesetzesmäßig alles da, was man braucht, um ein gutes Umgangsmodell jetzt auch nach einer hochstrittigen Elternschaft oder in einer hochstrittigen Elternschaft zu finden und da entsprechend zu vereinbaren. Wir haben dieses Helfersystem, wir haben alles da, was es ja vorher auch nicht gab. Also vor 40, 50 Jahren gab es das alles noch nicht. Also ich denke auch, das ist eine große auch Errungenschaft ist, dass wir heute so viele Experten auch haben. Das natürlich, das dann auch immer so in bestimmte, also dass es auch nicht alles nur positiv sich entwickeln kann, dass da so eine Dynamik sich entwickeln kann, das sei mal unbenommen. Ja, also dass es da immer schwierig ist. Aber wir haben halt auch festgestellt, dass das Wechselmodell mit einem toxisch-narzisstischen Ex-Partner auf der anderen Seite nicht optimal ist, dass es aber sicherlich Fälle gibt, wo es für das Kind tatsächlich die optimalere Lösung ist. Und das muss man natürlich dann halt auch entsprechend herausarbeiten und sich selbst da auch immer wieder auch selber fragen. Und wir haben festgestellt, dass es gar nicht so viele Fälle gibt zum Thema Wechselmodell, die beim OLG landen. Und ja, können wir denn zum Abschluss sagen, es besteht Hoffnung, dass wir das so mittel- bis langfristig gut in den Griff bekommen, dass wir jetzt auch gerade bei hochkonflikthaften Elternpaaren, dass wenn jetzt halt auch alle Beteiligten im Helfersystem sich darauf sensibilisieren oder beziehungsweise mehr Informationen haben über Narzissmus und dem Anteil an narzisstischen Fällen in ihrem Gerichtssaal, wenn es da mehr und mehr Informationen gibt, dass sich das dann auch durchaus anders und positiver entwickeln kann als das, so wie ich das jetzt halt in meiner Community erlebe.
Ja, also ich denke schon, ich denke da, also das Verständnis für häusliche Gewalt, ne, und das ist ja ein Teil von häuslicher Gewalt, ne, dass das schon immer mehr gesehen wird. Aber wir brauchen noch viel mehr. Also kann einfach nicht sein, dass Fälle bei verschiedenen Gerichten in Deutschland anders, also grundlegend anders entschieden werden, einfach mal die individuelle Beurteilung so anders ist. Also auch jetzt gerade für, also häusliche Gewalt erkennen, bräuchte man schon irgendwie ein festes System, auch vielleicht, was die Zusammenarbeit interdisziplinär betrifft, also mit Polizei oder im Gesundheitswesen, das könnte man noch deutlich besser machen. Mhm. Ja, weil ich habe schon das Gefühl, dass sich da was tut. Es könnte schneller gehen, aber ich bin da guter Hoffnung, dass sich das verbessert.
Ich denke auch. Also ich denke auch, dass jetzt vor 10 Jahren wurde das Wort Narzissmus nicht so häufig verwendet, wie es jetzt in den letzten 5 oder 7 oder 8 Jahren. Also es ist natürlich dann auch wieder das andere Extrem, dass es zu häufig verwendet wird, dass es so ein Schlagwort geworden ist.
Ja.
Aber trotzdem, also dadurch, dass es erst einmal übertrieben oder sehr, sehr häufig, dass es irgendwann schon mal aus den Ohren raushängt, genau dadurch, dass viel mehr darüber reden und sich die Frage stellen müssen, okay, was haben wir hier vor uns? Genau dadurch kommt das Thema dann auch wirklich in den letzten Winkel an.
Man sieht es auch, ne, wie die ganze Master an Selbsthilfeliteratur, was es in den letzten vielleicht gerade mal 5 Jahren gegeben hat und auch die ganze Selbsthilfeliteratur in Amerika, das ist alles noch deutlich weiter als bei uns, aber bei uns kommt auch. Was ich da aber wieder total schade finde, ist, dass auch Anwältinnen und Anwälte, mit denen ich spreche, aber auch bei Gericht, denke ich auch, wenn dann schon einer kommt mit Narzissmus oder mein Partner ist Narzisst, da winken die schon ab und sagen, oh nee, nicht schon bitte einer, der das behauptet, nehmen das schon von vornherein nicht ernst. Das finde ich allerdings auch schade, ne?
Ja.
Es sind tatsächlich viele Fälle, aber klar, ne, im beruflichen Kontext, den Begriff verwende ich auch nicht, sondern ich beschreibe dann halt wie Verhaltensweisen und dann soll sich ja dann ein eigenes Bild davon machen, wie das Verhalten dann einzuordnen ist. Aber das finde ich tatsächlich, dadurch, dass das im Moment so präsent ist, führt es auch teilweise dazu, dass das gerade nicht ernst genommen wird, ne? Weil man denkt, ah, die haben jetzt irgendwo einfach mal was gelesen und jetzt denken wir, das trifft auf sie zu und es ist aber bestimmt so.
Also, ja. Ich kann das auch insofern schon nachvollziehen, weil wenn du als Elternteil betroffen bist, also einer der Parteien, du hast ja nicht den Auftrag bekommen, die Situation psychologisch zu beurteilen, sondern du hast den einzigen Auftrag, den du hast, ist, deine Meinung und deine Kenntnis über das Beste fürs Kind darzustellen und entsprechend zu verargumentieren. Aber die Bewertung, welche psychischen Schäden jemand jetzt hat, das muss man halt dann den Spezialisten überlassen. Aber es ist natürlich so, da hat man gerade dieses Wissen oder man weiß, oh, das ist ein Narzisst oder das ist eine Borderlinerin, ja. Und dann wird das rausposaunt und dann denke ich immer nur so, nein, mach das nicht. Ja?
Vor allem, also diese Bewertung würde ich ohnehin niemals vornehmen, weil es auch zu nichts führt.
Ja.
Da braucht der auch gar nicht an, wenn narzisstischer Missbrauch stattfindet. Ist es egal, ob das jemand ist, der Narzisst ist im psychologischen Sinn oder der diese Verhaltensweise oder das, was er halt so macht, ja, aus irgendeinem anderen Grund macht, das spielt ja dann schon gar keine Rolle mehr, ne? Doch einfach nur die Verhaltensweise problematisch.
Ja.
Und mir ist es egal, wie man die Menschen dann einschätzt.
Ja, 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 ja.
Wollte man auch in der gegenseitigen Beschuldigung dann überlassen. Weil du bist, ist nochmal was anderes, wie du hast das und das gemacht oder das und das Verhalten.
Ja,
das gewirkt. Genau. Das ist nochmal ein ganz anderer Vogel.
Ja. Ja, das eine ist halt wirklich beobachtbar und das andere ist eine Bewertung. Ja.
Genau. Und ja, diese Bewertung muss man wirklich gucken, dass man nicht nur mit Bewertungen kommt, das bringt auch vor Gericht, sondern Situationen beschreibt, die dann eben zum Beispiel für das Kind eben schädlich waren, ja, oder wo man sagt, das ist ein problematisches Verhaltensweise.
Liebe Birte, das Gespräch war wieder so aufschlussreich. Gibt es da jetzt zum Abschluss noch etwas, was du zu diesem Thema noch sagen möchtest, was vielleicht jetzt noch nicht so von mir betont wurde oder auch von uns betont wurde jetzt in dem Gespräch, was dir jetzt vielleicht noch einfällt?
Also wir haben es schon betont, aber ich würde zum Abschluss gerne nochmal machen. Bitte überlegt euch am Anfang, mit welchem Modell ihr leben könnt, und vorläufige Regelungen sind meistens nicht nur vorläufig. Also
ja,
bitte guckt, dass das am Anfang gleich so läuft, wie ihr auch dauerhaft damit leben könnt und vor allem euer Kind, ja.
Genau. Also ich weiß ja, was ich da empfehlen würde. Also wer sich da näher informieren möchte über die Vor- und Nachteile, darf sich gerne nochmal auch auf meinem Blog und in meiner Community umschauen und umhören. Ansonsten Residenzmodell. Ich bin da ja überhaupt nicht parteiisch, ja. Also von daher.
Deshalb. Ja. Wirklich nicht gegen Wechselmodell, es muss eben nur passen.
Ja,
also gar nichts Wechselmodell. Ich starte auch oft zum Wechselmodell, wenn es eben zur Familie passt. Aber ich habe ja auch nicht nur toxische.
Exakt. Also das ist ja immer, ich dadurch, dass ich ja nur mit Müttern, mit toxischen Ex-Partnern zusammenarbeite, bin ich da total, also da kann ich definitiv eine ganz klare Empfehlung geben. Es löst halt nicht alle Probleme, ja. Also dadurch, indem man hat die gleichen Themen. Also wenn es um Manipulation geht, wenn es um komische E-Mails geht, die kommen auch, wenn man nicht im Wechselmodell ist, ja. Also man hat noch genug Themen, aber das Wechselmodell setzt nochmal so auf den Problemhaufen nochmal so 5 fette Kirschen obendrauf, die man nicht haben will. Oder unzählige Kirschen oben noch auf dem Berg, ja. Und die sind nicht süß. Die sind definitiv nicht süß. Also dementsprechend bin ich da definitiv biased, ja. Also nicht neutral. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn Eltern, Paare sich nach der Trennung gut verstehen, wenn die an einem Strang ziehen, dann macht das Wechselmodell, auch wenn die Kinder schon älter sind, ja. Auch dann kann es durchaus mit einem toxischen Ex-Partner gut laufen. Jetzt auch vielleicht sogar, wenn das Kind so in die Vorpubertät kommt, dann wäre das vielleicht auch mal ganz, ganz gut, wenn dann der andere das auch mal mitkriegt. Ja,
ja, das ist eine interessante Beobachtung vielleicht. Ich habe das Gefühl, das Wechselmodell wird vor allem bei Kindern, bei kleineren Kindern gemacht, also so Grundschulalter, so nicht ganz klein, aber Grundschulalter, so das typische, wo ein Wechselmodell gemacht wird. Und da habe ich mir auch schon echt überlegt, woran das hängt. Aber ich glaube einfach, dass später, ne, je älter die Kinder werden, desto mehr haben die ja auch ihren eigenen Wille, der dann auch zählt, und dass die das später einfach nicht mehr so gerne wollen. Also ich habe das Gefühl tatsächlich, das ist ja so ein Grundschulalter.
Ja, da können die Kinder das auch gar nicht beurteilen. Die sehen halt gerade, weißt du, wenn die 8, 9 Jahre alt sind, da kommen die ja in so einen Reifegrad, wo die den Gerechtigkeitssinn entwickeln. Ja, das ist ja in dem Alter 9, 10, sowas in dem Dreh. Vielleicht sind die Mädchen sogar ein bisschen früher dran. Und dann stellen die fest, ja, das ist doch nur gerecht. Und dann hört vielleicht das Streiten auf zwischen Mama und Papa. Und dann machen wir das Wechselmodell. Aber ein Kind mit 12 oder 13, das kann sehr wohl besser abschätzen, was es dann fürs Selbst heißt, dass es nämlich selbst an viele Dinge denken muss, ja, nicht vergessen darf. Und da wird eine ganz andere Verantwortungsübernahme auch schon erwartet, ja. Und bei den kleinen Kindern, je kleiner das Kind, umso mehr ist die Mutter halt nach wie vor involviert, umso mehr ist da so ein Ungleichgefälle. Und ja klar, ältere Kinder, die sagen dann auch so, eigentlich will ich das jetzt nicht mehr. Und das sind dann auch die, wenn die dann so 1, 2 Jahre oder so das Wechselmodell erlebt haben und die dann auch sagen, ich will nicht mehr, das mag ich nicht mehr. Und dann wird schwierig, ja.
Ja, wobei, also wenn es wirklich eine ältere Entscheidung schon ist und das Kind älter wird, ne, und deswegen natürlich, das ist zum Beispiel auch ein Grund für eine Abänderung, ne, und sich da die Meinung des Kindes ändert, aber auch die Lebensumstände und so, das sind dann oft schon gute Abänderungsgründe, die auch funktionieren. Nur, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, eher so im Sinne von, ich habe jetzt einen Vergleich und unmittelbar danach mehr zufrieden, dass, ne, das geht. Aber wenn natürlich dann ein paar Jahre zwischendrin sind und die Situation vom Kind hat sich ja komplett geändert, dann kann man schon gute Abänderungsgründe haben. Ne?
Ja. Also nach ein paar Jahren, das denke ich auch, dass das kein Thema ist. Aber weißt du, manchmal ist es ja so, dass halt dann wirklich innerhalb vom halben, dreiviertel Jahr, also auch wenn diese Anpassungsproblematik so groß wird, dass das wirklich für das Kind echt schwierig wird. Also wo es tatsächlich regrediert, ja, wo also 5- oder 6-jährige Kinder dann wieder anfangen einzunässen oder sowas. Also das sind einfach so Signale, weil du auch nicht weißt, was sie dann halt in dem toxischen anderen Haushalt alles erleben. Dann kann es halt sein, dass man innerhalb vom Jahr schon wieder als Mutter aktiv werden muss und da was ändern will. Und,
ja.
und bevor das Kind in die Resignation geht.
Man muss es halt begründen können.
Ja.
Weil dann körperliche Symptome hat, ist natürlich auch nochmal, was dir auch nachweisbar ist, ne? Das ist auch also nochmal wieder ein anderer Grund als war so komisch nach dem Umgang, was auch fehlt, kommt, das ist halt nicht so griffig. Also ich würde zum Abschluss gerne noch was sagen. Wir haben ja jetzt viel über das Wechselmodell gesprochen, aber über den Unterhalt im Wechselmodell. Da will ich einfach nur sagen, wen das interessiert. Also es gibt verschiedene Berechnungsmodelle und im Gesetz ist mittlerweile noch nicht verankert. Aber ich habe eine grobe Rechnung zum kostenlosen Download auf meiner Internetseite. War sehr gut. Den Unterhalt selbst berechnen kann.
Also oh, das ist ja klasse.
Also, ja, genau. Man findet mich unter British Back, aber vielleicht wird es auch noch mal in die Shownotes.
Auf jeden Fall. Also das kommt deine Webseite, packe ich hier unterhalb des Videos in die Shownotes. Und auch dann, wenn du möchtest, gleich den Link, wo du dann diese Berechnungen hast. Das ist ja super. Weil ich habe nur immer gehört, dass das schweinekompliziert ist und unterm Strich 20 Euro rauskommt.
Das Komplizierte liegt vor allem daran, dass es, wie gesagt, im Gesetz nichts gibt und man sich so ein bisschen aus der Rechtsprechung raussuchen muss, wie wir das wohl haben wollen und da aber dann auch verschiedene Literaturmeinungen gibt, wie der BGH zu verstehen ist und wie man das machen sollte. Schwierige, aber die Rechenmethode, die ich jetzt auch, die Proberechnung, die ich auf meiner Internetseite habe, die hat so das gängigste Modell.
Ah, ja. Cool.
Verstanden.
Also, das wird hundertprozentig einigen Mamas helfen, so einen ersten Überblick zu bekommen. Ich denke, Birte, wir haben das Thema Wechselmodell im Familiengericht ziemlich umfassend besprochen. Ja, ja, ich denke mir, wir werden auch noch ein anderes Thema auch noch angehen und schauen, was wir, wie wir das also auch wirklich mit der Expertise und der Erfahrung halt von dir mit den Augen einer Rechtsanwältin im Familienrecht auch entsprechend souverän angehen können. Ja, also darauf freue ich mich schon sehr. Also wie gesagt, wir haben ja jetzt wieder sehr ausführlich geredet. Es war mir eine große Freude. Vielen lieben Dank auch nochmal für deine Zeit. Alle Daten, die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen dich erreichen können oder beziehungsweise wo sie weitere Informationen finden, dann hier in den Shownotes. Und falls es dann auch über diese Quelle mal zu einer Mandantschaft kommt, liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, also achtet bitte darauf, was die Birte schon gesagt hat. Ja, checkt eure Erwartungshaltung, checkt das, was ihr tatsächlich, das Maximalprinzip, was ich ja auch immer gerne vertrete im Club der mutigen Mütter. Aber das Maximalprinzip, das darf nicht so ausufern, dass man sagt, okay, jetzt der toxische Ex, der kriegt jetzt überhaupt keinen Umgang mehr. Das löst nicht immer unbedingt alle Probleme, wenn es jetzt nicht gerade entsprechend angesagt ist durch die vergangenen Erfahrungen. Überprüft vorher, was ihr erwartet und seht auch dazu, dass ihr selbst euren Teil dazu beitragen müsst, dass das eine fruchtbare und gute Zusammenarbeit wird bei Gericht, sodass man wirklich sagen kann, okay, das war wirklich gut, wir haben uns gut zugearbeitet. Keiner stand irgendwo irgendwann im Regen alleine, sondern beide haben die Aufgaben erfüllt, die nur sie selbst machen können. Und dann passt das, oder?
Ja, das sind schöne Schlussworte.
Ja. Dann vielen lieben Dank, Birte. Ich wünsche dir alles Gute.
Ja, danke dir. Wünsche dir auch.
Danke. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe. Oder du erfährst weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.